Ja, ich glaube, dass Gott auch noch was anderes sieht, wenn er uns anschaut. Und das habt ihr ja heute schon gespoilert bekommen, nämlich Licht. Ich glaube, dass Gott uns auch jeden Tag sagen möchte, ich sehe etwas in dir, was du vielleicht gar nicht mehr wahrnimmst, und das ist Licht. Du bist Licht. Und das muss ich jetzt gar nicht groß theologisch begründen. Ich glaube, ihr alle kennt die Texte oder den Text, der von den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas ganz besonders erwähnt wird, wo Jesus uns sagt, oder damals allen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Da könnte man jetzt schon eine ganze Predigt drüber machen, was das für eine Bedeutung hat, diese Aussage in einer Zeit, wo man nicht von, wie in Berlin, von Lichtverschmutzung gesprochen hat oder von Feuerwerk, die zu Silvester gefühlt 5 Stunden lang die Nacht erhellen, sondern wo Licht was Überlebenswichtiges war. Wo Menschen wussten, ohne Licht kann ich nicht existieren. Und das spricht Jesus uns zu und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, das muss ich mir auch immer wieder sagen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch immer als Licht in dieser Welt fühlt. Aber ich möchte am Anfang der Predigt, und da habe ich, glaube ich, die Technik schon darauf vorbereitet, euch ein kleines Video zeigen, was uns nochmal auf die Thematik, dass wir Licht dieser Welt sind, einstimmt.
Komm und steh auf, fürchte dich nicht, mache dich auf und werde Licht. In dieser Welt voller Dunkelheit und Leid suchte ich weit und breit nach Freiheit, bis das Licht in Person in mein Leben kam, an diesem Tag mein ewiges Leben begann. Die Finsternis hat keine Macht über mich, denn ich bin nun ein Kind des Lichts. Der helle Morgenstern weist mir meinen Weg, er den schönen Namen Jesus trägt. Die Nacht ist für ihn so hell wie der Tag, weil nichts sein Licht zu dämmen vermag. Wer an ihn glaubt, wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, wird sein Licht in sich tragen. Seine Herrlichkeit wird über dir erstrahlen, schwarz und grau verwandelt sich in Farben. Er ist die Antwort auf all deine Fragen. Die Frage ist nur die, glaubst du an ihn? Am Horizont kann ich schon eine Armee erkennen, von Kindern des Lichts, die diese Welt überrennen, die die Botschaft verkünden, dass es Hoffnung gibt, die den Menschen erzählen, dass Jesus sie liebt. Komm und steh auf, fürchte dich nicht, mache dich auf und werde Licht.
Ich möchte bei diesem Video gern eine Korrektur durchführen, denn diese Botschaft ist für mich nicht mehr ganz aktuell. Das ist eine alttestamentliche Botschaft und ihr habt es schon gehört. Hier heißt es, mache dich auf und werde Licht. Seit dem neuen Bund, seitdem Jesus in dieser Welt ist, seitdem er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, heißt es eigentlich nicht mehr, mache dich auf und werde Licht, sondern mache dich auf, denn du bist Licht. Jesus sagt in diesem Text, ihr seid das Licht der Welt, nicht, dass wir es erst werden müssen, sondern wir sind es. Er sagt also nicht, streng dich an, werde ein guter Christ, sei ein guter Adventist, halte den Sabbat ordentlich und dann bist du vielleicht irgendwann mal Licht. Nein, Jesus sagt uns jetzt, wenn du dich entscheidest, Christ zu sein, bist du Licht. Wie lautet der Bibeltext nochmal? Ihr seid das Licht der Welt. Wer sein Licht am besten versteckt hat, gewonnen. Nein, natürlich nicht. Ich lese mal, was wirklich steht. Matthäus 5. Ich nehme Matthäus, gibt es auch in Markus und Lukas. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wir sind Licht. Ich habe es mal versucht, für mich, was ist für mich die Kernbotschaft, in mein Neudeutsch zu übersetzen. Ich würde diesen Text Jesu heute so sagen: Christ zu sein ist gleichzeitig Berufung. Kind Gottes zu sein bringt einen Auftrag mit sich, nämlich sichtbar als Christ auch zu leben. Alles andere wäre schwachsinnig. Entschuldigung für meine neudeutsche Übersetzung. Aber so deutlich sagt es Jesus schon in diesem Vers. Warum betone ich das? Als Jugendlicher war ich nicht unbedingt ein vernünftiger junger Mensch. Wir hatten heute gefragt, was den Eltern so empfinden, wenn Kinder immer wieder sie enttäuschen oder immer wieder Mist machen. Die Frage muss ich mal meinen Eltern demnächst mal stellen, wie sie damit umgegangen sind in meiner Pubertätsphase. Ich hatte ein paar Freunde, wir waren sogar gemeinsam in der adventistischen Jugendgruppe. Und wir hatten damals so ein Spiel, das gibt es heute noch, heute im Englischen Challenge Accepted. Also damals hieß es bei uns Herausforderung angenommen. Das war ein sehr sinnfreies Spiel. Das heißt, wir haben in der Gruppe immer nur gewartet, dass irgendjemand was ganz Blödsinniges gesagt hat. Zum Beispiel nach einer Jugendstunde, wir hatten einen älteren Jugendlichen, der hatte noch einen Trabant, weiß nicht, wer dieses DDR-Fahrzeug noch kennt. Und wir waren 8 Leute nach der Jugendstunde und dann sagte jemand: Eigentlich passen wir doch alle in den Trabi und könnten da und da hinfahren. Und dann war wieder einer und sagt: Ja, Herausforderung angenommen, probieren wir. Wir alle 8 in den Trabi. Hat auch irgendwie geklappt, hat uns auch keine Polizei angehalten. Das andere Mal standen wir auf dem Parkplatz bei McDonald's und wieder irgendeiner macht den Spaß und sagt: Man müsste doch mal versuchen, durch den Drive-In zu spazieren, Autogeräusche zu machen und zu schauen, ob man eine Bestellung aufgeben kann. Und auch da wieder irgendeiner: Ja, ja, ich mache das. Ich habe mal blödsinnigerweise, auch als wir mit den Freunden bei den Pfadfindern waren, hatten irgendwas mit Tacker gemacht, hatte irgendjemand gesagt, traut sich doch eh keiner, den Tacker in seinen Oberschenkel zu jagen. Und ich ganz clever, weil ich wusste oder dachte zu wissen, dass in meinem Tacker keine Tackerklammer mehr drin ist, sagte er: Ja, ich traue mich das. Und setz an, und leider war noch eine drin. Das gab mir kurz Legendenstatus, weil alle dachten, ich hätte das wirklich ernsthaft gemeint und ich dachte nur: Au. Warum sage ich das? Wenn ich diesen Bibeltext höre, wo Jesus sagt: Niemand wird doch so bekloppt sein, sein Licht, was er von Gott bekommen hat, zu verstecken, dann höre ich aktuell gefühlt alle christlichen Kirchen und Adventgemeinden rufen: Herausforderung angenommen. Wir schaffen das. Wir schaffen, unser Licht zu verstecken. Und ich finde das traurig. Schauen wir uns mal um, und das geht, glaube ich, allen christlichen Kirchen so. Wo sind Christen heute in der Gesellschaft präsent? Wo sind wir Licht bei Fragen, die die Gesellschaft bewegen? Bei Thema Migration, bei Thema Krieg, bei Thema, wie gehen wir mit Armut um? Wie gehen wir mit Umweltverschmutzung um? Wie gehen wir mit Klimawandel um? Menschen, Themen, die Menschen bewegen, wo sind wir da Licht? Spielen wir da, wer versteckt sich am besten? Ist vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn wir mal schauen, wo so unsere Ausbildungszentren liegen. Igor, wir haben lange in Friedensau gewohnt. Ja, und wenn man kein Auto hatte, war man da aufgeschmissen, weil man lebte inmitten vom Nichts, abgeschieden. Schaut euch mal andere Sachen an, Buckenhofen, egal wo. Scheinbar haben wir das Bedürfnis, uns zu verstecken, ganz weit weg von der Gesellschaft. Da ist es dann schwer, Licht zu sein. Und wie viele Adventgemeinden und andere christlichen Kirchen gibt es, wo schon in der nächsten, übernächsten Straße keiner weiß, dass da eine christliche Kirche ist. Wir hatten in meiner ersten Stelle als Pastor in Sachsen-Anhalt, gab es eine Gemeinde, die hatte das Problem, dass da war der Boden kaputt, war irgendwas mit dem Beton, musste komplett der Gemeinderaum saniert werden. Und wir mussten für ungefähr 3 Monate uns eine andere Bleibe suchen für den Gottesdienst. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Wir hatten schon bei den Baptisten angefragt, aber da hatte eine Familie aus dieser Gemeinde, hatte im Zentrum von der Stadt eine so eine Ladenzeile hatte sie ein Geschäft, so richtig so mit Schaufenstern direkt in der Innenstadt. Und das Geschäft war nicht so vollgeräumt, sondern es passte die ganze Gemeinde rein, es stand auch ein Klavier drin, es war so eine Art Kunstgeschäft. Und dann entschieden wir uns, die 3 Monate in der Innenstadt hinter diesen großen Glasfassaden, wo Leute vorbeigehen, Gottesdienst zu machen. Und es war das Beste, was der Gemeinde passieren konnte. Wir machten Gottesdienst und plötzlich liefen Leute draußen vorbei, sahen, wie wir da stehen, mit Liederbüchern in der Hand, hörten uns vielleicht singen. Es kamen Leute hinein, setzten sich zu uns und was macht ihr hier? Plötzlich nahmen uns Leute wahr. Das führte zum anderen darunter, dass man zum ersten Mal auch nachdachte, wie macht man Gottesdienst, wenn man von anderen beobachtet wird? Macht so ein kniendes Gebet noch Sinn? Ist es vielleicht sogar ein schönes Zeichen? Welche Lieder wollten wir dann plötzlich nicht mehr singen? Plötzlich gab es Leute, die auf bestimmte WLG-Lieder bestanden haben, die sagten, können wir die nicht lieber weglassen, wenn da jetzt jemand reinkommt, der versteht doch nicht, was wir da singen. Nach diesen 3 Monaten traf die Gemeinde meiner Meinung nach leider wieder die Entscheidung, in ihren ursprünglichen Gemeinderaum zurückzugehen, der schön weit wieder abgeschieden war, wo außer so eine kleine Schautafel nichts darauf hinwies, dass hier überhaupt eine Gemeinde ist. Wie ist das? Warum wollen wir nicht leuchten? Oder warum leuchten wir, aber wir verstecken unser Licht? Das geht ja heute ganz vielen Kirchen so. Glauben wir, dass wir kein Licht mehr haben für diese Welt? Dass wir nichts bewirken können, dass wir so eine Schneeflocke sind, die nicht viel mehr ist als nichts? Ich denke, dass Themen wie Hoffnung, Liebe, Mitgefühl, die frohe Botschaft von einem Gott, der jeden Menschen liebt, so viel Licht ist, dass wir immer noch genug Licht hätten, was eigentlich wichtig wäre, in diese Welt hinauszuscheinen. Aber welches Bild haben wir denn im Kopf, wenn wir daran denken, dass Jesus uns sagt, uns persönlich, nicht nur uns als Gemeinde, sondern jeden persönlich, dass wir Licht sind? Es gibt ja verschiedene Lichter. Wie sehen wir uns? So, sind wir sowas? Sagst du, das reicht mir? Taschenlampe? Taschenlampe ist so schön, die kann man immer entscheiden, wann man sie an- und ausschaltet. Ich finde ja ganz toll, ich habe mir extra die Erlaubnis geholt. Eins der schönsten Lichter, zumindest was mir noch zu Silvester gefallen hat, ist ja das. Sind wir, ja, Profi-Effekt. Sind wir Wunderkerze? Wir sagen, wir haben eine Vision, wir wollen Licht sein, wir strahlen und dann geht die Motivation weg und sagt, wir haben unseren Teil getan, wir waren hier mal kurz Licht und dann ist es auch schon wieder vorbei. Deswegen habe ich auch das Wasser hier, damit ich eure nichts anzünde. Was ist unsere Vorstellung? Jesus hat uns gesagt, wir sind Licht. Jesus hat uns auch meiner Meinung nach als Gemeinde gesagt, wir sind Licht. Was haben wir da ein Bild von uns? Das schönste Bild, was ich mir für jede Gemeinde wünschen würde, ist eigentlich das Bild vom Leuchtturm, oder? Leuchtturm, unverkennbar, leuchtet, strahlt, gibt Orientierung, gibt Hoffnung in dunklen Zeiten. Aber vielleicht sind wir manchmal doch eher das Silvesterfeuerwerk. Wir machen da eine Aktion und am nächsten Tag ist alles wieder vorbei. Strohfeuer. Aktuell glaube ich, dass die meisten Adventgemeinden das Bild des Lichts haben vom Suchscheinwerfer. Wir machen mal kurz die Tür auf, Suchscheinwerfer. Wo finden wir jemand? Bam, der wird angeleuchtet und den versuchen wir dann mit dem Licht in unsere Gemeinde zu ziehen und dann die Tür wieder zu. Könnte ja Licht verloren gehen, weiß ich nicht. Oder im besten Fall, das durfte ich letztes Jahr miterleben, habe ich das Gefühl, wir sind so ein Candlelight-Konzert. Kennt ihr das? Gibt es in Berlin, durfte ich es einmal miterleben, meine Frau hat das geschenkt bekommen. Ich durfte als Begleitperson sogar mitgehen. Und da war in Berlin die Apostel-Paulus-Kirche, weiß nicht, wer die kennt, Sieht von außen schon schön aus. Die wird, glaube ich, kaum noch für Gottesdienste genutzt oder überhaupt nicht mehr, sondern für solche Events. Und dann war da alles mit Kerzen. Brandschutz, alles natürlich elektrische, aber die ganze Kirche nur von solchen Kerzen erhellt. Da waren hunderte von Kerzen, außer auf den Bänken, da saßen wir und dann gab es da ein Konzert. Und ich dachte, ist das so ein Bild für Gemeinde? Es war wunderschön, man kam rein, man hatte drinnen so eine richtig schöne, herrliche Stimmung. Diese schönen kleinen Lichter, die sich gegenseitig so vervielfältigt haben. Das Konzert war schön. Und dann dachte ich, ja, aber wenn du 2 Meter draußen an der Kirche vorbeigehst, kriegst du nichts mit von dem Licht da drin. Vielleicht hörst du noch nicht mal die Musik, die da drin ist. Ist das unser Bild? Wir sind Licht und wir leuchten uns hier einmal in der Woche am Sabbat. Leuchten uns vielleicht sogar gegenseitig noch in die Augen, weil wir denken, wir wissen es besser als der andere. Oder machen uns wenigstens am Sabbat eine schöne Stimmung, aber kriegen andere was mit von dem Licht? Jesus sagt ja, dass wir Licht sind, aber was halt Jesus auch sagt, ist, wir können dieses Licht verstecken. An anderer Stelle heißt es im 1. Thessalonicher, wir können das Licht, den Heiligen Geist, dämpfen, wir können ihn löschen, wir können ihn vergessen, wir können ihn hindern. Wie denn das? Da gibt es ja so ein ganz beliebtes Gleichnis für die Adventisten, das Gleichnis, heute würde man sagen, von den klugen und dummen Frauen, dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht so sagen. Wir kennen es als, es klingt besser nach Luther, von den weisen und törichten Jungfrauen. Ihr müsst euch da mal als Aufgabe machen, ich bin ja auch adventistisch indoktriniert worden, aufgewachsen, was wir für eine Antwort haben, wenn jemand fragt, was ist der Sinn dieses Gleichnisses? Was hat man da als guter Adventist gelernt? Was ist der Sinn des Gleichnisses mit den 10 Jungfrauen? Ich kann es noch mal erklären, wer es nicht kennt. Ihr wisst das, da gab es so eine Hochzeit. In Israel war das so üblich, dass der Bräutigam angekündigt hat, wann er seine Frau abholt. Das durfte aber erst nach der Dämmerung sein. Das heißt, man wusste nur den Tag und ab der Dämmerung konnte er kommen. Und dann wurden heute, würde man sagen, so Brautjungfern engagiert, die dann bei dem Haus der Frau gewartet haben, bis der Bräutigam kommt. Und dann konnte es ja schon dunkel werden und dann Bräutigam und Braut und die ganze Hochzeitsgesellschaft mit Lichtern zum Haus des Bräutigams geführt haben. So, dieses Gleichnis, dieses Bild nimmt Jesus und dann kennt er das, dann warten die. Und das, natürlich sind sie seit der Dämmerung da, warten mit ihren Öllampen und warten. Und er kommt aber nicht um 18 Uhr, wo die Dämmerung losgeht, nicht 19, 20, 21, nein, er kommt nicht. Und sie schlafen alle ein übrigens und dann kommt er Mitternacht. Dann wisst ihr, ein paar sind vorbereitet und haben noch Öl und ein paar nicht. So, was ist der Sinn dieses Gleichnisses? Was hatten wir so in der Adventgemeinde immer gelernt darüber? Ich habe es gehört. Gut vorbereitet sein, oder? Wir müssen auf das Kommen gut vorbereitet sein. Nun hat mal ein Professor mal den Test gemacht und hat eine Philosophiestudentin, die völlig atheistisch ist, gesagt, lies mal dieses Gleichnis, du hast mit Christian nichts im Hut, was wäre dein Lehre aus diesem Gleichnis? Und vielleicht können wir es auch irgendwann mal das Gleichnis für uns auch mal wieder lesen, ohne schon unsere Vorprägung. Und die Antwort, die eigentlich offensichtlich ist, was diese Studentin sagte, war, die dummen Frauen sind die mit Naherwartung. Das kann man aber in der Adventgemeinde nicht sagen, oder? Wir pflegen doch unsere Naherwartung schon seit über 150 Jahren. Das macht uns doch aus. Unser Name, Advent, wir warten auf das Kommen. Aber in diesem Gleichnis stimmt es ja. Die, die darauf fokussiert waren, der Bräutigam kommt zur Dämmerung oder die, wenigstens die erste Stunde danach oder die zweite, waren so darauf fokussiert, dass sie alles andere vergessen haben. Das heißt, wenn es uns so geht als Christen, dass wir sagen, wir sind nur darauf fokussiert, ja nicht zu verpassen, alle Zeichen, dass Jesus vielleicht morgen oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt und darauf vergessen, dass wir einen Auftrag haben, auch Licht in dieser Welt zu sein darüber hinaus. Und es nicht unsere eigene einzige Aufgabe ist, auf die Naherwartung hinzuarbeiten, auf die wir gar nicht arbeiten können, weil Gott entscheidet, wann er wiederkommt. Dann kann es sein, dass auch wir unser Licht vergessen, dass wir ein Licht sind, nicht nur für uns heute hier am Sabbat, sondern dass Jesus uns sagt, ihr seid ein Licht in dieser Welt und diese Welt braucht Licht, braucht Hoffnung, braucht uns als Kinder Gottes, damit es heller wird in dieser Welt. Wie kann also unser Licht leuchten? Eigentlich erklärt der Bibeltext, wie unser Leuchten aussehen kann, sehr deutlich. Jesus sagt, es sind unsere guten Werke, die leuchten. Wahrscheinlich auf diese Frage, wie können wir leuchten, hätten wir was anderes erwartet, oder? Würde es nicht angenehmer klingen, wenn Jesus gesagt hätte, du leuchtest dann, wenn du jedem von Jesus erzählst. Aber Jesus wählt die guten Werke, weil das letztlich viel mehr ist, als nur zu erzählen. Gute Werke meinen unseren ganzen Lebenswandel plus auch unsere Verkündigung. Dazu möchte ich noch auch einen alttestamentlichen Text lesen, weil selbst da wird schon erklärt, was Licht sein bedeutet. Jesaja 58, Vers 10. Da heißt es, öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Unser Lebenswandel, der verändert wurde durch den Heiligen Geist, das sind unsere guten Werke. Damit sollen wir leuchten. Wie kann das sein? Ich möchte immer ganz praktisch Predigten machen, dass wir nicht nur rausgehen und sagen, ja, ich bin eine große Leuchte, ich weiß zwar nicht wie, aber dass ich als ehrlicher und aufrichtiger Mensch erlebt werde, selbst dort, wo es zu meinem Nachteil wird, das leuchtet. Dass ich andere Menschen wertschätze und ihnen diene und nicht mehr als Egomane durchs Leben gehe, das leuchtet. Dass ich einen Frieden, eine innere Freude habe, obwohl mein Leben längst nicht immer einfach verläuft, das leuchtet. Dass ich für andere Menschen in Not da bin, mir Zeit nehme für sie bete, das leuchtet. Dass ich Menschen erzähle, was Jesus in meinem Leben zum Positiven verändert hat, das leuchtet. Wie ich mit meinem Nächsten, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern umgehe, das leuchtet. Das könnten wir jetzt ewig so fortsetzen. Unser Lebenswandel. Deswegen habe ich einen Vorschlag jetzt. Wir sind ja noch im neuen Jahr. Ich weiß nicht, wer noch was macht mit guten Vorsätzen. Mir sagen immer Leute, sie haben als Vorsatz, sich keine guten Vorsätze zu nehmen. Aber vielleicht lohnt sich das ja. Weil den habe ich mir auch genommen, weil ich merke, das wollte ich eigentlich mein ganzes Glaubensleben lang hindurch machen und habe es doch immer wieder schleifen lassen. Ich habe mir wieder vorgenommen, jeden Tag neu zu beginnen, indem ich dem Heiligen Geist wirklich frage, wie, wo und wem darf ich heute leuchten? Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn man das ganz praktisch macht, dass Gott sich nicht lumpen lässt, sondern dass Gott uns zeigen kann, wie man leuchtet. Und wem man leuchten kann. Und manchmal mit Dingen, die man gar nicht möchte. Um das euch zu beweisen, ich war dann fast ein bisschen sauer auf Gott, weil als ich mir das vorgenommen habe vor ein paar Wochen, hat Gott mich da sehr wörtlich genommen, weil 10 Minuten später, als ich das aufgeschrieben hatte bei der Predigt, habe ich in einem Buch weitergelesen, was ich sehr schätze, von einem meiner Lieblingsautoren. Und da habe ich was gelesen, wo ich dachte, Gott, warum habe ich gerade dich gefragt, wie ich leuchten soll in diesem Jahr? Und dann habe ich gelesen von dem, das ist, der hat was mit der katholischen Kirche zu tun, trotzdem ein guter Mensch. Der hat geschrieben, dass ja jetzt am 24. Dezember, außer normal Weihnachten, ja in der katholischen Kirche noch was passiert ist. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Alle 25 Jahre begehen die Katholiken da ein besonderes Jahr. Und Papst Franziskus hat das am 24. Dezember eröffnet. Und in diesem jetzt ja, in dem wir uns jetzt befinden, sind alle Christen aufgefordert, innezuhalten, einen Neuanfang zu machen, mit Hilfe der Gnade Gottes ihre Sünden hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Der Papst hat zum Beispiel dazu aufgerufen, deswegen ist da Rom schon in Panik, dass da alle Wallfahrten nach Rom machen. Das ist gar nicht das, was ich mir vorgenommen habe, obwohl es vielleicht auch schön wäre. Aber was der Autor geschrieben hat, das hat mich im Herz getroffen. Er selber hat sich vorgenommen, ich selber habe es mir auferlegt, in einem solchen Jahr allen Menschen, mit denen ich aus irgendwelchen Gründen den Kontakt abgebrochen habe, ein Gespräch anzubieten. Das war beim letzten Mal ziemlich mühsam, aber im Ergebnis unglaublich befreiend. Ich dachte, Gott, jetzt hasst du mich. Da möchte ich sowas verkünden, möchte sagen, wir sollen wieder Licht sein und dann erwischst du mich bei dem Ersten, was ich nach diesem Schreiben der Predigt lese, mit etwas, was mir unglaublich schwerfällt. Denn auch ich weiß, dass ich mehrere Menschen habe, selbst in der Familie, mit denen ich Kontakt vermeide, vieles noch Corona und sonst was bedingt und Verschwörungstheorien, was weiß ich denn. Und ich wollte mir dieses Ganze nicht antun. Und jetzt sagt Gott, ja, dann sei mal Licht, biete doch wenigstens ein Gespräch an. Vielleicht kannst du damit zum Segen sein, kannst Türen wieder öffnen. Wir hatten die Tür der Versöhnung heute hier gesehen. Vielleicht ist das so eine Handreichung wieder für Menschen, die es ganz dringend brauchen. Vielleicht ist euch auch was eingefallen. Vielleicht hat euch Gott jetzt auch in dieser Predigt oder schon vorher oder bei dem Vorsatz ins neue Jahr euch irgendwas aufs Herz gelegt und gesagt, das ist für dich das, wie du leuchten sollst im nächsten Jahr. Vielleicht Personen, vielleicht Dinge, die ihr vor euch weggeschoben habt. Ich glaube ganz fest daran, auch wenn wir es Gott jeden Tag zusprechen müssen, dass wir Licht sind, jeder von uns. Wenn ich mich entschieden habe, Christ zu sein, dann sagt Jesus mir jeden Tag, du bist Licht in dieser Welt. Das wünsche ich uns, dass uns das Gott jeden Tag wieder zuspricht. Und ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, jeden Tag den Heiligen Geist zu fragen, da ich Licht bin, wie darf ich heute, wo und wem leuchten? Das wünsche ich uns für dieses Jahr. Amen. Und wir wollen, das hatte ich vergessen, am Ende nochmal ganz kurz dieses Video gucken. Ich wollte es nochmal als Abschluss der Predigt stellen. Jetzt hat es vielleicht noch eine andere Bedeutung.